Solch ein Sadhu beschäftigt sich ohne Abweichung in unverrückbarem, hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Um des Herrn willen entsagt er allen anderen Verbindungen, die Familienbeziehungen und Bekanntschaften in der Welt. Erläuterung: Ein Mensch im Lebensstand der Entsagung, ein Sanyasi, wird ebenfalls als Sadhu bezeichnet, weil er allem entsagt, sein Heim, seine Annehmlichkeiten, seinen Freunden, seinen Verwandten und seinen Pflichten gegenüber Freunden und der Familie. Verzichtet auf alles um der höchsten Persönlichkeit Gottes willen. Ein Sanyasi befindet sich im Allgemeinen auf der Lebensstufe der Entsagung. Doch seine Entsagung wird nur dann erfolgreich sein, wenn er seine Energien mit großer Tapasya in den Dienst des Herrn stellt. Deshalb heißt es hier, Bhaktim Kurvanti Yedridham. Jemand, der sich ernsthaft im Dienst des Herrn beschäftigt und auf der Lebensstufe der Entsagung steht, ist ein Sadhu. Ein Sadhu ist jemand, der alle Verantwortung für Gesellschaft, Familie und weltliche Humanität aufgegeben hat, um nur noch dem Herrn zu dienen. Sobald ein Mensch in der Welt geboren wird, hat er so viele Verantwortungen und Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit, den Halbgöttern, den großen Weisen, den Lebewesen im Allgemeinen, seine Eltern, den Vorvätern und vielen anderen. Wenn er all diese Verpflichtungen für den Dienst des höchsten Herrn aufgibt, wird er für eine solche Entsagung der Pflichten nicht bestraft. Doch wenn jemand solche Verpflichtungen um seiner Sinnenbefriedigung willen aufgibt, wird er durch das Gesetz der Natur bestraft. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pesthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatyari Vatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Vasta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Mayan Yena मायानंदेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मत्कृते त्यक्तकर्मान् त्यक्तवज्जनबान्धवः.
Solch ein Sadhu beschäftigt sich ohne Abweichung in unverrückbarem hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Um des Herrn willen entsagt er allen anderen Verbindungen wie Familienbeziehungen und Bekanntschaften in der Welt. Er hat ja keine sehr schöne Stimme. So, wir haben heute einen weiteren Text in unserer Serie, die Aktivitäten eines Transzendentalisten beschreiben. Wir hatten darüber gesprochen am Anfang, dass der Transzendentalist sehen kann, dass er zum materiellen Dasein in transzendentaler Stellung steht. Dass er praktisch von anderer Natur ist als der materielle Körper. Dass er von spiritueller Natur ist. Wenn der Körper vergänglich ist und einem unlöblichen Ende entgegenstrebt, im Tode nämlich, ist die spirituelle Seele ewig. Und das gibt dem Transzendentalisten eine große Hoffnung und einen großen Enthusiasmus. Manchmal sagen diejenigen, die hören, wie der Gottgeweihte eine eher distanzierte Stellung zu den Freuden des materiellen Daseins annimmt, sie sagen, dass solch ein Gottgeweihte ein Pessimist ist, dass es ihm mangelt an Lebensfreude und die Dinge ein bisschen einseitig sieht. Doch ist eigentlich nicht so. Dadurch, dass der Gottgeweihte die ewige spirituelle Seele sieht, ist ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Idealist und ein Optimist. Er ist sich darüber klar, dass er durch Selbstverwirklichung, wenn er die Seele von den Banden der Illusion befreit, ein ewiges Leben voller Glückseligkeit und voller Wissen führen kann, im Austausch mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, und dass er somit das Positivste von allen Leben führt. So, wir haben dann weitergehört, wie er aufgrund seines höheren Geschmacks in der Selbstverwirklichung dem materiellen Dasein gegenüber gleichgültig wird und wie auch der materielle Einfluss ablässt, genauso wie jemand, der von einer langen Krankheit aufwacht, frei wird von dem Einfluss der Bazillen. Dann hatten wir von der Vollkommenheit der Selbsterkenntnis gehört, nämlich, dass der Gottgeweihte sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Wir hatten in dieser etwas aufsehenerregenden Tage, wo wir über Yogis hörten und mystische Kräfte, erfahren, dass die mystischen Kräfte der Yogis nicht die Vollkommenheit der Selbsterkenntnis darstellen können, weil wir mit mystischen Kräften oder weil er mit mystischen Kräften eigentlich genau das Gleiche tut, was auch der Wissenschaft mit dem Materialist tut, nämlich mit einem verfeinerten Wissen die materielle Welt für Sinnbefriedigung auszubeuten. Und schließlich hatten wir dann einen guten Tipp gehört, wie wir mit unseren Anhaftungen an die materielle Welt noch klarkommen können. Es wurde nämlich gesagt, dass während Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung für die spirituelle Seele darstellt, die Anhaftung an die selbstverwirklichten Sadhus das Tor der Befreiung öffnet. Um dann zu verstehen, was ein Sadhu ist, wurden seine Eigenschaften gegeben, das haben wir gestern drangenommen. Wurde gesagt, er sei duldsam, barmherzig, zu allen Lebewesen freundlich, er hätte keine Feinde, sei friedfertig und gehorche den Schriften. Ja, all seine Charaktereigenschaften seien erhaben. Und heute jetzt sehen wir die Eigenschaften, heute und morgen werden wir es auch sehen, morgen sehen wir die Eigenschaften eines solchen Transzendentalisten. Ja, was tut er denn eigentlich? Wie handelt er denn eigentlich? Wurde gesagt, solch ein Sadhu beschäftigt sich ohne Abweichung im unverrückbaren, hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Um des Herrn willen entsagt er allen anderen Verbindungen wie Familienbeziehungen und Bekanntschaften in der Welt. Und weil diese Tätigkeiten höchst ungewöhnlich sind und weil jemand, der diese Tätigkeiten aufweist, nämlich sich von allem anderen zu lösen und sich frei zu machen für den hingebungsvollen Dienst, wollen wir heute diesem Thema ein wenig Beachtung schenken. Solch ein Mensch ist ja eigentlich in der heutigen Zeit genauso erstaunlich wie ein Brontosaurier, der plötzlich durch das Tor von Bokula zieht. Wir würden alle sofort rauslaufen, wo die Vorlesung für uns in diesem Augenblick völlig egal, und wir würden staunend dem Brontosaurier zuschauen, wie er mit großen Schritten dem Zelt entgegengeht, dann das Zelt niederreißt und schließlich in den Wald verschwindet. Und dann würden wir ein Gesprächsthema zumindest bis zum Frühstück haben. Wir würden so erstaunt reagieren, weil es das selten ist. Diese Brontosaurier gibt es nur in den Vorspann von Brems Tieratlas. So gibt es auch, so scheint es, ein Transzendentalisten in dieser Welt sehr, sehr selten. In dem zweiten Kapitel der Bhagavad Gita reagiert Arjuna sehr neugierig. Krishna hatte ihm gesagt, dass er sich von materiellen Tätigkeiten lösen sollte. Er hatte ihm über die spirituelle Seele erzählt und hatte ihm dann gesagt, wie ein Mensch auf der spirituellen Ebene beschaffen ist. Aber Arjuna konnte damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. So, Arjuna, also Krishna hatte ihm solche Dinge gesagt, wie die Weisen, die im hingebungsvollen Dienst tätig sind, suchen Zuflucht beim Herrn und befreien sich aus dem Kreislauf von Geburt und Tod, indem sie den Früchten des Handelns in der materiellen Welt entsagen. Auf diese Weise können sie jenen Ort erreichen, der jenseits aller Leiden liegt. So Arjuna war wirklich, sein lebhaftes Interesse war plötzlich geweckt und er sagte, also Keshava, der Name von Krishna, welche Merkmale weist denn jemand auf, dessen Bewusstsein in die Transzendenz eingegangen ist? Wie und worüber spricht er? Wie sitzt er und wie geht er? Also Arjuna wollte es genau wissen. Wie soll ich mir so ein vorstellen, so eine rare Persönlichkeit? Und Sri Krishna, der seinem Schüler helfen wollte, das zu verstehen, gab daraufhin eine Serie von Versen, von denen ich euch einige vorlesen möchte. Diese Versen sollen praktisch den Eingang in dieses sicherlich nicht so einfache Thema geben. O Partha, mein Name Arjuna, wenn ein Mensch alle Arten von Sinnenbegierden aufgibt, die gedanklicher Überlegung entspringen, und wenn sein Geist ihn selbst allein Befriedigung findet, dann sagt man von ihm, er sei in rein transzendentalem Bewusstsein verankert. Der Trotz der dreifachen Leiden nicht verwehrt ist, nicht von Freude überwältigt wird, wenn er Glück erfährt und frei von Anhaftung, Angst und Zorn ist, wird ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Also, Prabhupada sagte einmal, dass ein Transzendentalist ohne weiteres eine nackte Frau berühren könnte, oder eine Transzendentalistin, einen nackten Mann, ohne in irgendeiner Weise erregt zu sein, weil er versteht es ist. Ein Konglomerat aus materiellen Elementen, nicht mehr und nicht weniger. Praktisch so, wie wenn ein erwachsener Mann einen Spielzeugtraktor berührt, dann geht er nicht, legt er sich nicht sofort in die Kurve, wie so ein Kind, nicht? Sondern er ist unberührt und unbeteiligt, nicht? Obwohl der kleine Ramachandra vielleicht sofort so sich über den Hof jagen würde mit dem Spielzeugtraktor. So, erwachsene Menschen tun das meistens nicht. Und so ist es auch mit den Transzendentalisten. Er ist nicht von Freude überwältigt, wenn er Glück erfährt. Doch ist er total konfuso, wenn die dreifachen Leiden ihn übermannen. So, wer frei von Anhaftung ist und nicht frohlockt, wenn ihm Gutes widerfährt, noch jammert, wenn ihm Übles geschieht, ist fest in vollkommenem Wissen verankert. Krishna merkte wohl, wie Arjuna das nicht ganz verstehen konnte und brauchte dann im nächsten Vers ein Bild, was sehr interessant ist. Er fing an, genauso wie ein Vortragsgebende bemerkt, dass seine Zuhörer nicht wirklich mitkommen und ruhelos von einer Seite hin und her bewegen. Er sagt, wer, und der dann ein Bild gebraucht, gebraucht Krishna hier auch ein Bild. Wer imstande ist, seine Sinne von den Sinnesobjekten zurückzuziehen, so wie die Schildkröte ihre Glieder in den Panzer einzieht, gründet im wirklichen Wissen. Und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für die Loslösung eines Transzendentalisten. Stellen wir mal so eine Schildkröte wie diese Schildkröten auf Galapagos, mit denen hat man mehrere Versuche unternommen. Eine Galapagos-Schildkröte, die schafft es, wenn sie irgendwelche Gefahren kommen sieht oder wenn sie ihre privaten Stunden haben möchte, einfach sich von dieser Welt zu lösen. Sie zieht ihren Kopf und ihre Sinne, das heißt die Augen, einfach ein, sie verschwindet dann in so einer hautigen Falte und wenn wieder die Gelegenheit kommt, wenn er möchte, dann die ist dann in ihrer privaten Atmosphäre, die lebt dann wie im Haus und denkt da wohl oder was auch immer. Und dann, wenn es wieder so weit ist, machen die Sinne wieder aus und sie nimmt die Welt wieder wahr. So kann auch der Transzendentalist sich konsequent vom materiellen Leben einfach zurückziehen. Dazu braucht er nicht ein Haus aufzusuchen oder ein Samadhi-Tank, wie es jetzt unter Staat üblich ist, sondern zieht sie einfach zurück. Stars, die zu sehr belastet sind, wie zum Beispiel Harald Junke, der Liebling der deutschen Nation, das ist ein hoffnungsloser Trunkenbold, aber ein wahnsinnig guter Charakterschauspieler, der geht, wenn es ihm zu viel wird, nach Basel in diese Samadhi-Tanks. Das sind, sie sehen aus wie Särge, in denen ist eine Salzwasserlösung, die auf Körpertemperatur erwärmt wird, und man kann da reingehen und wird dann wie im Roten Meer von der dicken Lösung getragen, und dann fällt die Klappe zu und dann ist man mit sich alleine und liegt dann da drin unbekleidet, und das ist dann, irgendwie gut. So sagt man nicht, dann ist man wirklich mit sich zusammen, und dann wird man, soll man sehr ruhig werden, weil die, die Salzwasserlösung, die dringt auch durch osmotische Vorgänge in den Body ein, in den Körper ein, und man ist dann da irgendwie ja so in so einem Nirvana, deswegen der Wort, das Wort Samadhi, die es nicht ganz schaffen können, Mozart hören im Samadhi-Tank, aber nicht aufregende Musik, nicht? Also um beruhigt zu werden und mal so richtig abzuschalten, da gibt es keine Telefone drin in den Samadhi-Tanks und auch kein Whisky und so, da ist man einfach für sich alleine. Und da liegt man manchmal für zwei Tage drin, wenn man will, und wird nicht gestört. Und anyway, so versuchen die also wie die Schildkröte zu werden, diese Stars von heute. In Mannheim gibt es auch Samadhi-Tanks, für diejenigen, die sich interessieren. So, ein Transcendentalist ist nicht von solchen äußeren Dingen abhängig, um sich besinnen zu können. Denn Kraft seiner Vorteile und Verwirklichung kann er sehr leicht diese materielle Welt durch seine spirituelle Sicht relativieren. Er braucht also nicht erst Samadhi-Tank, das ist ja im Grunde genommen ein, man müsste ja die Leute schreiben, dass sie Samadhi rausnehmen. Das hat nämlich nicht, Samadhi ist also eine hohe Stufe, die man durch Yoga erlangt, nicht? Das ist ja wirklich kein Samadhi-Tank da. So, ihr seht aber, wie die Materialisten durch materielle Wege versuchen, hier hinzukommen, also richtig zur Ruhe zu kommen. Mir ist es klar, dass nicht jeder zu solchen Extremen geht, sondern vielleicht einfach nur auf eine Insel nach Griechenland fährt und da fern von den Gewimmel und Gerangel des Tourismus sein Dasein versucht, beschaulicher zu führen. Ich glaube auch, dass ihr selber, die ihr hier zum Ferienlager gekommen seid, davon wisst, diesen großen Bedürfnis im Leben eines Menschen, sich einfach mal zu lösen aus dem hektischen Alltagsleben, was einen sehr oft einfach vereinnahmt und völlig wegzuziehen droht, wenn man nicht diese Distanz gewinnt. Nicht? So, ein Sadhu nun, ein Transzendentalist, und darauf kommt es mir drauf, kommt es an. Solch ein Transzendentalist kann sich zurückziehen zu jeder Zeit in seinem Dasein und mit Krishna Gemeinschaft pflegen. Das ist besonders dann leicht, wenn er sich von materiellen Bindungen zurückgezogen hat. Wenn er sich von materiellen Beziehungen zurückgezogen hat und von materiellen Plänen. Jemand, der das getan hat, Prabhupada schreibt darüber an einer Stelle, sollte die Seele erheben und es lernen, Gemeinschaft zu pflegen mit der Überseele, das heißt mit Krishna im Herzen, mit Krishna sprechen, sich ihm vertraulich offenbaren und Inspiration von ihm entgegenzunehmen. Solange man jedoch in materiellen Bindungen und in großen Plänen verstrickt ist, wird man niemals eine Sicht für die Überseele oder Paramatma haben, weil die Sicht völlig auf äußere Dinge fixiert ist. Wer ständig mit diesen äußeren Dingen aktiv ist, nicht? Er wird in keinster Weise den Frieden aufbringen können, sich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich ein klassisches Beispiel geben, das Beispiel von einem Töpfer, der eine große eine Anzahl von Töpfen geformt hatte und beschloss, sie am nächsten Morgen in der nächstgelegenen Stadt zu verkaufen. So, um sicher zu gehen, dass diesen Tonpötten nichts geschah, legte er sich unter die Regale, auf denen seine Töpfe standen, fertig für den Verkauf am nächsten Tag. So, als er einschlief, verfiel er in ein reges Träumen, und zwar träumte er darüber, wie er diese Töpfe mit Gewinn lukrativ verkaufen würde. Im Traum nahm er denn dieses Geld und kaufte davon Kühe. Er melkte die Kühe und mit dem Geld, was er dadurch gewann, kaufte er sich ein schönes Pferd und dann ein zweites Pferd, und so multiplizierten sich die Pferde, vermehrten sich und auch die Kühe, sodass er einigermaßen reich wurde und sich dann ein Haus kaufte. Ein Häuschen mit Garten war es. Nicht zu teuer. Es war ein guter Deal, wie man so sagt. Dann jedoch dachte er sich, was ist ein Häuschen mit Garten ohne eine Frau? Das ist ein einsames Unterfangen. Das ist wie eine Uhr ohne einen Zeiger. Nutzlos und nicht gut. So heiratete er dann plötzlich merkte er, alles noch im Traum, merkte er, wie er durch die Hochzeit oder durch das Heiratsleben jetzt einigermaßen verstrickt war. Das waren Kinder, für die Kinder musste er arbeiten, weil die unglaublich große Esser waren. Und seine Frau war nicht eine Transzendentalistin, wie hier im Ferienlager sind, sondern war eine ausgesprochene Materialistin, eine kann nicht genug haben Frau und wünscht sich ständig Saris und Gold, Schmuck und alles Mögliche. So, eines Tages nun wurde es dem Mann ein bisschen viel und er zog sich zurück in seinen Stall unter die Pferde und die Ochsen und las die Bhagavad Gita, um mal Ruhe zu haben. So, dann kam seine Frau ihm auf die Spur, trug den jüngsten Schreihals auf den Arm und machte ein fürchterliches Agitationskonzert und sagte, also wenn du mir nicht jetzt ein neues Blüschen kaufst, dann werde ich dich verlassen. Ja, und so weiter. So, er war gerade in der Bhagavad Gita, wo er las, dass die materielle Dinge eine Verstrickung für die Seele darstellen. Nicht? Und war also so zornig und unbeherrscht, dass er aufstand und aus der Pferdebucht hechtete und ihr einen Tritt in den Allerwertesten gab. So, plötzlich rasselten die ganzen Töpfe auf ihn runter und begruben ihn unter Splittern, Scherben. Ihr müsst nämlich verstehen, er war ja noch unter den Regalen, wo die Töpfe aufbewahrt waren. Und als er im Traum jetzt zu einem lebhaften Kick ausholte, nicht da, traf er das unterste Regal, das hochhopste und das nächste Regal berührte. Es war ein starker Kick. Ihn also unter dem ganzen Kram begrub. So, er wachte auf und er war sehr, sehr glücklich. Er beschloss, wenn ich die jetzt am nächsten Tag verkauft habe, werde ich nur so viel nehmen, wie ich brauche und den Rest als Spende zu Krishna geben und mich nicht verstrecken in materielles Leben. Und er war sehr dankbar für diesen Traum. So, je mehr wir Pläne haben und je mehr wir zu erhalten haben in der materiellen Welt, desto mehr wird unsere Aufmerksamkeit nach außen gerichtet sein. Ich möchte an dieser Stelle eure Beispiel auf die Wüstenrot-Reklame richten, eine Baugesellschaft in Deutschland, die also die jungen Leute gleich verstricken wollen. Da ist denn ein Paar zu sehen, also Freund und Freundin, die gerade aus der Lehre gekommen sind, oder in die Lehre gekommen sind, die gerade aus der Volksschule, die gerade die Volksschule abgeschlossen haben, und die sind jetzt also bereit für das Rennen um materiellen Erfolg, nicht? Und dann ist die Wüstenrot-Reklame, er und sie, jung und mit blitzenden Zähnen ausgestattet und ein bisschen lebensfroh und sexy. Es geht dann so, es ist ja ganz okay, in einer Mietwohnung zu leben, aber ein eigenes Dach über dem Kopf ist was ganz anderes. Sparen Sie regelmäßig bei Ihrer Bausparkasse Wüstenrot. Nicht? Und dann fangen die also an zu sparen. Das geht vielen Deutschen so. Also man merkt es immer, wenn die Votis in Deutschland Gottgeweihte werden, dann bekennen sie mit verstohlenem Lächeln, ja, ich muss da meinen Bausparvertrag bei Wüstenrot absagen. Also insofern sind wir sehr verbunden mit Wüstenrot. Obwohl die sicherlich rot sehen, wenn sie von Hare Krishna hören, weil immer die Devotees, also Leute kommen und dann mittendrin den Bausparvertrag abbrechen, was die absolut nicht schätzen, die von Wüstenrot. So, was nämlich da gemacht wird, und das ist so kennzeichnend und passt so schön auf Deutschland, auf die deutsche Mentalität, so mit materiellen Dingen sicher zu sein und sich abzusichern. Und ich glaube, dass das auch manchem Bünzli so geht. Bünzli, habe ich gehört, ist ein Schimpfwort, das wollte ich nicht. Also manchen Schweizer so geht, sich da so abzusichern, nicht? Was da passiert ist, man hat eine Hoffnung, ein Häuschen mit Garten, ja, das muss ich haben, und arbeitet auf diese Hoffnung zu, wobei man ständig arbeitet und einbezahlt, und selbst zum Schluss, wenn man ein großes Haus nimmt, muss man diese Rückzahlung machen. Ich weiß von vielen Leuten in Deutschland, die sind Sklaven ihrer Kredite, die sie aufgenommen haben. Die leben dann in ihrem Haus und müssen ständig zurückbezahlen. Zurückbezahlen und zurückbezahlen und sind praktisch ja wirklich verkettet und haben deswegen sehr wenig Möglichkeit, sich mit spirituellem Leben zu beschäftigen, weil ihre ganze Aufmerksamkeit absorbiert ist von diesen Zahlungen. Und so könnte man alles nehmen, nicht nur Zahlungen, einfach auch materielle Pläne und materielle Absichten, die man hat und so weiter. Die nehmen einen völlig in Anspruch. Es gab einmal einen Bauern, der hatte eine sehr streitsüchtige Gans. Um diese Gans jetzt davon abzuhalten, alle möglichen Passanten zu überfallen und anzugackern, kam er eines Tages auf die Idee, einen Kreidekreis um die Gans herumzuziehen. Und die Gans dachte, dieser Kreis stelle ein unüberwindliches Hindernis dar, und konnte also nicht aus dem Kreis herausfliegen. Wie das geht, was da in der Psychologie des armen Tieres geschieht, müsst ihr dem unlängst verstorbenen Verhaltensforscher Konrad Lorenz fragen. Ich kann es selber nicht erklären, aber es ist also scheint eine biologische Tatsache zu sein, dass manche mit irrealen oder unrealen Hindernissen sich binden lassen. Und genau diese Sache tritt ein für jeden, der sich mit dem Kreidekreis materieller Bindung umgibt. Diese materiellen Verpflichtungen, die man eingeht, existieren nur in einer, sagen wir, in einem Konzept im Kopf. Ich muss, um glücklich zu sein, Geld verdienen. Stimmt gar nicht. Die reichsten Leute in der Welt sind äußerst unglücklich. Ich muss, um was aus mir zu machen, dies und jenes tun. Ich verzichte hier mal auf Beispiele. Ihr braucht nur eure eigenen Fall da reinzusetzen. Dann habt ihr das. Vielleicht nicht
vielleicht trifft das nicht so sehr auf meine Zuhörer zu, muss ich sagen. Also ein Mensch, der in starken Mathe und Verpflichtung verbunden ist, der braucht nur sein eigenes Beispiel reinzusetzen. Bei denjenigen, die sich wie ihr mit spirituellem Leben befasst, ist es meistens so, dass ihr materielle Verpflichtung abgebaut habt zu einem Grade, wo sie notwendig sind. Ein bisschen müssen wir ja haben, um diesen Körper zu versorgen in dieser Welt. Aber es ist tatsächlich wahr, diese Konzepte sind so felsenfest in Materialisten drin, dass man sich manchmal wundern muss. In Amerika zum Beispiel hat man vor kurzem noch sehr die Russen gehasst. Besser tot als rot war da ein bekannter Vers. Better dead than red. War ein bekannter Vers, den man auswendig lernte. Und unter den kapitalistischen Menschen. Und so gibt es die unterschiedlichsten Konzeptionen, die Leute einfach festhalten, zum Beispiel in Kriegen, dass man jetzt unbedingt also den Polen da einen Schuss ins Schulterblatt geben muss. Das ist also gar keine Tatsache, das ist nicht nötig eigentlich, um glücklich zu leben. Da braucht ein Deutscher nicht einen Polen den Kopfschuss zu geben oder die Juden in Konzentrationslagern ausradieren. Von dem weißen Blatt der Menschheitsgeschichte. Nicht, das ist nicht nötig, um glücklich zu werden. Oder es ist nicht nötig, um glücklich zu werden, Cola zu trinken und ein Fiat zu fahren. Oder Stäubsand zu rauchen, um gut segeln zu können. Und so weiter und so fort. Es gibt also tausende solcher Sachen. Die Sachen, die ich eben erläutert habe, sind sehr offensichtlich und augenscheinlich und kein wirklich namhafter Freund Krishnas wird sich mit solchen Kreidekreisen beschäftigen. Es gibt jedoch andere Kreise, die sehr subtil sind, die sehr uns sehr unangenehm treffen, wenn wir von ihnen hören oder wenn uns jemand darauf aufmerksam macht. Es hat viel zum Beispiel mit falschem Stolz zu tun, was wir darstellen wollen in dieser Welt und so weiter und so fort. So ein Sadhu, und da kommt es jetzt, er ist deswegen so frei, weil er sich von dem Kreidekreis befreit hat, in dem er drin lebte. Und somit sich mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigen kann. Nun, manchmal werfen die Materialisten den Gottgeweihten vor, sie würden sich einem unverantwortungsvollen Leben zuwenden. Mein Vater hat sehr oft gefragt, was tust du am Bruttosozialprodukt der deutschen Nation beitragen? Nicht? Ich bin der wirkliche Heilige, sagte mein Vater, wenn ich mich mal mit dir vergleichen darf. Ich sorge für Arbeitsplätze. Ich beschäftige auch, jetzt habe ich gerade eine Sekretärin, die kann absolut nicht richtig tippen. Ich habe sie trotzdem aufgenommen als eine von 10 Sekretären, die ich beschäftige und bringe ihr helfe ihr, gebe ihr Lingua-Sprachkurse, schenke ich ihr. Und ich bin der wirkliche Heilige. Ich löse das Leid des materiellen Daseins auf, während du dich einfach nur zurückziehst in eine imaginäre Welt. So. Ich glaube, ihr habt dies schon oft gehört. Und dann habe ich gesagt, nein, du siehst es nicht richtig. Es ist nicht so, wie du es siehst. Er hätte recht, wenn der Sadhu sich tatsächlich zurückziehen wollte und einfach nur als Schmarotzer leben würde. Aber der Sadhu gibt dieser Welt den wichtigsten Beitrag. Ich werde gleich ein gutes Beispiel versuchen zu geben, was ich meinem Vater damals gab und was ihn, so dass er sich jetzt schämt, wenn er mit dem Argument kommt. Ein Sadhu, und davon spricht Prabhu hier, Srila Prabhupada hier, in der Erläuterung, er beschäftigt sich mit großer Energie im Dienste des Herrn. Zunächst einmal dient er Krishna, und durch seinen Dienst zu Krishna gibt er vielen anderen die Möglichkeit, ebenfalls Krishna zu dienen. Seht einmal, um das materielle Dasein so zu lösen, dass es frei von Leid ist, muss man von der Krankheit des materiellen Daseins befreit werden. Und diese Krankheit ist die illusionäre Vorstellung, getrennt von Gott zu sein, obwohl diese Welt einfach eigentlich das Königreich Gottes ist. Diejenigen, die sich jedoch getrennt von Gott beschäftigen, sind wie Kriminelle, die sich gegen die Gesetze verhalten und die immer wieder gefangen werden. Schaut euch zum Beispiel die Befreiung an, die Befreiungskampagne, die am meisten von sich reden ließ in den 60er Jahren. Zu der Zeit waren manche von euch noch zu jung, um die mitzukriegen. Das war die sexuelle Befreiung. Das war so eine Kampagne. Macht euch, wenn ihr zu der Zeitpunkt gewesen wärt, also wir in unserer Schule noch, da haben wir mit ein paar Leuten intensiv demonstriert für einen Raum, wo wir jederzeit sexuelle Betätigung machen könnten. Also das war ein Thema. Und das gab riesige Schlachten mit der Schulleitung deswegen. Und wir hätten es fast durchgesetzt. So, das war unglaublich. Und an den amerikanischen Universitäten und so weiter war das also wirklich eine Sache. Das kam in die Literatur hinein, das kam in die Kunst hinein und so weiter. Aber diese Befreiung war nicht, man hatte vorher nicht in der Bhagavad Gita gelesen, ob das eine gute Sache ist. Und deswegen leiden wir jetzt als Ausläufer dieser Zeit von solchen Geißeln wie AIDS, AIDS, sagt man dazu. Acquired Immune Deficiency oder sowas. Und das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Man sieht das überall, wenn man in Urlaub fährt und in die Tankstellenklos geht, ist immer eine große Reklame da, also verhaltet euch züchtig, sonst bringt ihr AIDS mit nach Hause. Nicht so wird dann geworben für die, also dass man es nicht macht. So, das war ein Fehler, diese Befreiungskampagne. Weil man nicht gefragt hat, was Krishnas Meinung ist, dem Architekten dieser Welt. Und so gibt es unterschiedliche Bemühungen politischer Art, kultureller Art, wo eine Befreiung nicht Befreiung bedeutet, weil man nicht frei ist von der Krankheit der Illusion. Ich habe meinem Vater also gesagt, deinen Gründen von Arbeitsplätzen und so weiter ist nicht die wirkliche Auflösung des materiellen Daseins. Es ist so, als wenn ein sterbenskranker Krebspatient im Bett liegt und du ihm helfen willst, indem du sein Bett ein bisschen verrückst, von links nach rechts schiebst und sagst, so, jetzt muss es dir doch besser gehen, oder? Materielle Hilfe, ohne die eigentliche Situation zu erkennen, die Situation der spirituellen Seele, die ein Teil Gottes ist in dieser materiellen Welt, und ihre Notwendigkeit, nämlich ihre Beziehung wieder zu Krishna zu machen und sich nicht laufend wie jemand, der in Dunkelheit durch einen verstellten Raum tapst, zu stoßen und anzuecken und zu leiden deswegen. Ne? Das ist, was nötig ist. Wenn man in einem Raum, in einem dunklen Raum immer anstößt und sich immer wehtut, dann muss der Lichtschalter angeknipst werden. Das ist die wirkliche Hilfe. Oder wenn jemand in einem Traum von einem Tiger überwältigt wird, dann nützt man ihm nicht, indem man ihm sagt, tret jetzt dem Tiger ins Geschlecht, so wie man es im Taekwondo-Kurs lernen kann als letzte Hilfe. Nein, man sagt, wach auf! Und dann macht man den Taekwondo. Wach auf! Das ist die Lösung der Probleme, die in Unwissenheit geschehen. Diese ganzen Versuche durch Psychologie und durch das Beschaffen von Arbeitsmittelplätzen und Arbeitsplätzen unsere Situation im Königreich des Todes zu lösen, gleicht nichts anderes wie den Tipp, den man einem Träumenden gibt, mit seinem Traum fertig zu werden. Wenn ein Träumender versucht, seinen Traum zu analysieren, wird er weiterhin in Illusionen bleiben. So ist also die Tätigkeit eines Transzendentalisten, die Menschen vom materiellen Traum aufzulösen, aufzuwachen. Das habe ich meinem Vater erklärt und ihn eingeladen mitzumachen. Er überlegt sich das noch und vielleicht kommt er eines Tages auf das Gokula Ferienlager und fragt Ujjwala, was er auf dem Feld tun kann. So, yes. Auf diese Art, das ist also ein wichtiger Punkt, doch man kann nur diese Sicht haben, diese ja sehr spezielle spirituelle Sicht, man kann sie ja eigentlich nur haben, wenn man von der äußeren Sicht befreit ist. Deswegen, wenn wir jetzt unsere betreffenden Lokationen in der materiellen Welt aufsuchen, nachdem wir morgen unsere Motoren in Gang gesetzt haben und vielleicht noch doch noch so eine nice Prasadam-Überraschung wie gestern Abend kriegen, das war ja wirklich gelungen, die Überraschung gestern. Ich habe gehört, dass selbst der entsagte Toni 2 Pizzas gegessen hat. So, wenn wir zurückgehen, müssen wir vor diesem Punkt ein bisschen vorsichtig sein. Selbst wenn wir uns nicht ganz und gar entschließen können, das Leben eines Transzendentalisten aufzunehmen, und das wird, das ist ja nur bei sehr raren Persönlichkeiten so, dass die sich sofort dazu entschließen, das muss ja natürlicherweise wachsen, und unter Umständen sind wir als Transzendentalisten besser als Richter im Gerichtshof aufgehoben, wo wir also transzendentale Urteile fällen und so weiter. Das ist ja möglich, auch im Krishna-Bewusstsein, sich also innerhalb der bestehenden Gesellschaft einen Platz zu suchen, die es einem ermöglicht. Aber trotzdem, wenn wir zurückkommen, sollten wir auf alle Fälle diesen einen Punkt beherzigen, dass wir materielle Verstrickung lösen. Denn manche dieser materiellen Verstrickungen oder ein Großteil dieser materiellen Verstrickung braucht man wirklich nicht. Es ist wirklich nicht nötig. Und um diese Dinge zu erhalten, diese materiellen Verstrickungen, müssen wir laufend hin und her laufen und sie abstäuben und für sie sorgen. Also man merkt das mal, wenn man so auf sein Buchregal zum Beispiel zu Hause schaut, da sind der Großteil der Bücher braucht man nicht. Aber man kann sich irgendwie nicht davon trennen, nicht? Und dann packt man immer die Bücher um. Diejenigen, die umziehen, merken das, wie lästig solche Verstrickungen manchmal sind. Nicht? Man merkt, man hat also wirklich keine Notwendigkeit dafür. Oder man hat dies, man hat das. Und diese materiellen Verstrickungen sind manchmal wie ein riesen Kleiderschrank voll mit Kleidern, die einem eigentlich nicht mehr richtig passen. Aber trotzdem hat man sie und kann sich nicht von ihnen trennen und muss sie manchmal nochmal pflegen, und dann muss man Mottenkugeln in die Taschen reintun und dann muss man durchlüften und so weiter, statt dass man sie einfach in die Altkleidersammlung gibt, dass sie die Türken in Ankara, wo es so kalt ist, tragen können, nicht? Da erhält man sie um ihrer selbst willen. Das ist die Natur materieller Verstrickung. Sie existieren eigentlich nur um ihrer selbst willen. Man braucht sie wirklich nicht. So, ich kann mir vorstellen, wenn ihr vielleicht Inspiration drin sind, das hole ich mir aus allen Teilen der Welt. Wenn ihr mich mal besuchen möchtet, in Heidelberg im Zimmer, kann ich euch meine Nektarsammlung vorführen. Ihr werdet viel entdecken, von dem ihr es nicht für möglich haltet, dass es solche Schriften überhaupt gibt. Ich habe da, jetzt gerade bin ich dabei, ein Buch zu ergattern. Das kommt aus dem britischen Museum und das darf eigentlich keiner sehen. So, durch einen Freund konnten wir es arrangieren, dass der das in die Stockholmer Museum genommen hat, für Studienzwecke, hat er gesagt. Da hat er dieses Werk genommen und heimlich also ausgeführt aus dem Museum und dann hat er es schnell fotokopiert in einer Nacht und hat es dann wieder zurückgebracht. Und jetzt liegt dieses Werk in Stockholm und wird demnächst nach Heidelberg geschifft. Es ist eine zusammenfassende Studie der Vaishnava-Geschichte von einem Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Also so bin nur um zu sagen, das ist so mein Fable, so ein Nektarjäger zu sein, und da gehe ich über die ganze Welt für ein Werk. So, aber man merkt, vieles davon ist überflüssig, trifft nicht zu für das eigene Leben und auch nicht für den Dienst, den man hat, und so muss man aufräumen. Oder Vorstellung: Ich muss unbedingt nochmal nach Indien und ich muss unbedingt in Thailand predigen zu dem König von Thailand, oder ich muss unbedingt in China dabei sein bei der chinesischen Revolution. Ich habe so viele Ideen, wie man das in Krishna-bewusster Weise nützen könnte, und so weiter und so fort. Vieles davon sind einfach nur Vorstellungen, die im Geiste existieren. So kann man auch aufräumen. So, Krishna-Bewusstsein ist ein tätiger Yoga. Das Sanskrit-Wort, was hier gesagt wird, heißt Bhaktim Kurvanti Yedridham. Man soll den hingebungsvollen Dienst ausführen mit Dridha. Dridha ist unverrückbar. Stetig sollte man sein. Krishna-Bewusstsein, mit anderen Worten, ist nicht eine Ohrensessel-Philosophie, die man betreibt wie ein Gedankensport, sondern eine Tätigkeit. Viele Leute heutzutage sagen, ich will Bhakti fühlen, Emotion, das Feeling muss stimmen, und so weiter. Aber hier im Krishna-Bewusstsein ist es so, dass die Tätigkeiten stimmen müssen. Und dann kommt auch Bhakti oder transzendentaler hingebungsvoller Dienst. So, ich möchte an dieser Stelle die Vorlesung schließen, wie ein Vorhang. Denn wir haben heute noch viel vor, wie ihr wisst. Heute machen wir eine spirituelle Revolution. Ich will es nochmal ankündigen. Wir fahren nach Bellinzona. Ein kleines, jetzt noch schlummerndes Städtchen, was noch nichts von seinem Glück weiß. Und werden dann hineinstoßen in die wie ein transzendentaler Lichtpfeil gerade ins Zentrum des Zyklons werden wir gehen, wahrscheinlich ins Einkaufszentrum. In die Bastion Mayas werden wir vorrücken und ekstatisch Haribol rufen. Also wir machen Kirtan, wir singen und tanzen auf der Straße. Und ich möchte jeden einfach einladen, das als eine wirkliche Erfahrung mit nach Hause zu nehmen. Ihr werdet es bestimmt nie vergessen. Praktisch, wie soll ich mich ausdrücken, zwei Welten zusammenkommen zu sehen. Nicht? Das ist eine sehr schöne Erfahrung. So, Hare Krishna. Sind hierzu noch irgendwelche Fragen? Christian, ja.
Hat das einen Nutzen, wenn man sich so von materiellen Verstrickungen löst, von Anhaftung, noch keinen höheren Geschmack entwickelt hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Christian stellt. Es ist tatsächlich so, dass man einen höheren Geschmack haben muss. Sonst wird das Lösen von materiellen Verstrickungen eine Art Krampf sein. Nicht, man wird dann immer, wenn man sich denn so löst, nicht, indem man Gänseblümchen nimmt, soll ich das wegwerfen oder nicht? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. So kann man zu Entscheidungen kommen, nicht, wenn man sehr schwach ist, nicht? Dann, manche Leute machen das so. Besonders die Verliebten machen das mit Hosen allerdings. Im klassischen Sinne. Liebst du mich? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Was denn übrig bleibt, das ist es meistens. Meine Karmik jedenfalls. Im spirituellen Leben einfach so aufzuräumen und den Ramsch rauszuwerfen, sollte begleitet sein mit spirituellem Fortschritt. Denn der Ramsch wird meistens auf andere Weise wieder durchs Hintertürchen zurückkommen. Nicht? Weil man, das Lebewesen, wie wir schon sagten, muss an irgendetwas haften. An das geht's nicht. So wie du ein bewusstes Lebewesen hast, haftet das an was. Ob das nun eine Ameise ist, die glückselig ein Zuckerkörnchen umarmt, nicht? Oder ob das die Wespe ist, die im Honig lallt, nicht? Oder ob es ein Dagobert Duck ist, der sich in seinen Dingens, in seiner Goldbadewanne die Taler über den Schädel prasseln lässt, nicht? Oder ob es ein Materialist oder ob es jemand ist, der an der Briefmarkensammlung anhaftet, nicht? Das Lebewesen muss an irgendwas anhaften. Das geht gar nicht anders. Weil die Seele haftet ja an Krishna ursprünglich, nicht? So deswegen musst du deine Anhaftung auf spirituelle Dinge übertragen und dann kannst du dich sehr leicht aufräumen. Aber du solltest dich zur gleichen Zeit nicht entschuldigen oder man sollte sich zur gleichen Zeit nicht mit einer faulen Entschuldigung sozusagen aus der hiervor zurückziehen, indem man sagt, ja, ich bin ja nun noch mal nicht so fortgeschritten und ich bin ja nun mal ein Kind unserer Zeit, nicht? Und ich bin ja nun mal völlig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das trifft auf mich zu. Ich bin ein absoluter, wie sagt man, eine Mischung aus dem Kappa-Typ, so ein Träger, unbeweglicher, nicht? Und einfach ein, und so weiter und so fort. Nein, materielle Anhaftungen sind eigentlich nur ein krankhafter Zustand der natürlichen Anhaftung an Krishna. Deswegen sollte jeder anfangen mit seiner Anhaftung. Prabhupada hat darüber sehr viel gesprochen. Als er nach New York kam, war es so, dass viele Leute damals aus der, von den Künstlern und den Studenten und den Alternativen, denn New Yorker ziehen sich der Bewegung für Krishna bewusst sein, am ehesten anschlossen. Und die waren natürlich sehr angehaftet an so viel, an Musik und an Drogen. Einige waren an Drogen angehaftet. Und so weiter. Und Prabhupada hat denen immer einen höheren Geschmack gegeben. Zum Beispiel, wenn die rausgingen, da war an der Tür ein großer Topf mit Gulab Jamun. Das sind so Sweetballs, die ihr eigentlich auch alle mal kennenlernen müsstet. Es sind also, die, wenn man die nimmt in den Mund und reinbeißt, dann explodieren die im Mund. Dann spritzen die im Mund auf und das ist so unglaublich, eine wirkliche Experience, nicht? Eine wirkliche Erfahrung. Man muss sie aber ganz in einem nehmen, nicht anbeißen. Das tut man nicht. So, das hat er gehabt, damit die nicht irgendwas essen oder Drogen, also leichte Drogen oder rauchen, Zigaretten und so weiter und so fort. So, wir sollten die Kunst beherrschen, den höheren Geschmack zu kriegen, nicht den Gusto Superiore, wie man hier sagt, so dass wir ein Dolce Vita im Krishna-Bewusstsein führen können, nicht? Das ist sehr wichtig. Einfach, man sieht das immer wieder bei Yogis, die den materiellen Dingen aufgeben, ohne den höheren Geschmack zu haben. Da gibt es eine tolle Geschichte, die ich euch erzählen muss, von einem Yogi, der sich aus einer Familie zurückzog und alles liegen ließ, so wie es in diesem Vers vorgeschlagen wird. Und der dann ans Rand des Dorfes zog und natürlich vom Dorf beköstigt wurde. So, das Dorf brachte nur sehr einfache Speisen, Reis, Dahl, keine Pizza, und so fragte er eines Tages, wie ist es jetzt mit euch? Ich habe gelernt, allen zu, und ich habe allen gesagt, und ihr versteht es nicht, mir köstliche Speisen zu bringen. Ihr versteht es nicht, mir ausreichende Mengen wohlschmeckende Süßigkeiten zu reichen. Die Leute sagen, tut uns leid, wir sind nicht so wohlhabend, dass wir uns Süßigkeiten leisten können. Höchstens ein bisschen Kürbis in Zucker eingetränkt können wir dir ja morgen nachbringen. Ach, lass das gleich zu Hause. am nächsten Tag meditierte er über diese Süßigkeiten, die er nicht haben konnte. Und am übernächsten Tag konnte er sich schon überhaupt nicht mehr auf sein Yoga konzentrieren. Das ist, was passiert, wenn man falsch entsagt. Und am dritten Tag hörte er plötzlich eine bärbeißige Stimme hinter sich. Hier haben wir unseren neuen Koch gefunden. Und als er sich umblickte, sah er den Oberbefehlshaber der Armee, die ihn einzog. Und er wurde eingezogen dann und wurde zum Koch der Armee benannt und kochte für die ganze Armee, konnte aber 2-3 Feuer nebenher laufen lassen, um sich Sweets zu kochen, Süßigkeiten zu kochen. Hatte also so genau das, was er wollte. Das ist, was passiert, wenn man ohne ein Gusto Superiore, einen höheren Geschmack, das materielle Leben einfach entsagt. Man wird auf alle Fälle erleben müssen, wie sich die materiellen Anhaftungen wieder von hinten einschleichen. Deswegen sollte man schnellstens ein Gusto Superiore, einen höheren Geschmack kriegen. Das ist die ganze Kunst. Die Devotis sind wahre Freudensucher. Manchmal sagen Leute, ach ihr Devotis, so viele Regeln und Regulationen, früh aufstehen, kalt duschen, tun wir übrigens nur, wenn wir in der Villetta leben, wo es keine heiße, keine Mischmöglichkeiten gibt, nicht? Devotees, ihr lebt so mit netten Mädels zusammen. Gestern war so ein Anruf auf dem Anrufbeantworter bei Ujjwala Nilamoni. Habt ihr nette Mädels bei euch? Materialist war, ich möchte nicht genau wiederholen, wie er das formuliert hat, war unschön eigentlich, nicht? Sehr heavy. Kann sich, wenn jemand Kontakt mit der materiellen Welt aufnehmen will und materielle Klangschwingungen hören will, braucht er nur, um bei Ujjwala hinzugehen. Auf die, mit so einem Anruf für andere Worte, da ist schon, oder hast du es schon gelöscht? Vielleicht auch nicht so wichtig, nicht? So, yes, ihr Devotees, ihr lebt so und so und so und so und so und so und so. Ihr habt keine Idee. So, wir entgegnen darauf, ihr habt keine Vorstellung vom Genuss. Ihr habt noch gar nicht erfahren, wie es ist, wenn man mal so richtig aus sich rausgeht. Ihr habt gar nicht erfahren, was es bedeutet, so anhaltende spirituelle Ekstase zu erfahren. Ihr seid Kleinkrämer, die mit ihren Spielzeugtieren da rumspielen. So sage ich immer den Materialisten. Es war einmal in Freiburg hatten wir ein Predigerprogramm und da kam eine ausgesprochene Schönheit. Die war agitiert durch das, was ich gesagt hatte, und die hat sich dann an Tribhanga gemacht, der noch ein junger Bhakta war. Sie ist uns nahe gekommen, kannst du denn nicht ein bisschen mal rumschmusen, und hat ihre Hand auf sein Knie gelegt. Ne? Das ist doch spirituell, wenn man sich gerne macht und so. Sei doch nicht so verklemmt. Und Tribhanga hatte zahlreiche Selbsterfahrungsgruppen benutzt, war auch bei den Rajneesh-Leuten, nicht, und war für diese von diesen Dingen noch nicht völlig immun, nicht, als er gerade ein Bhakta war. Aber irgendwie spürte er, dass das irgendwie die materielle Energie anscheinend war, die da ankam in ihrer personifizierten Form. Und dann guckte er so hilflos wie so ein kleiner Spatz, der von einer starken Katze bedroht wird, so auf mich zu. Sie hat eine Frage. Kannst du ihr eine Frage stellen? Und ich weiß nicht, dann habe ich mich also Tribhanga zuliebe dahingesetzt und mit ihr gesprochen und habe einfach gesagt, du kannst dir keine Vorstellung machen, aber es ist wirklich wahr, die Freuden, die man im Yoga, das heißt in der Verbindung mit Krishna erfährt, hat große Könige dazu bewegt, ihre Harems aufzugeben. Die sind auf den Weg in die Himalayas gegangen, diesen klassischen Bhatri-Pfad entlang. Und Yamunacharya sagt sogar, im Vergleich zu den Freuden, die man im spirituellen Leben erfährt, diesen nicht endenden spirituellen Freuden, sind die Freuden des materiellen Lebens nur so groß wie das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes im Vergleich zum gewaltigen Ozean. So, wir sind die wirklichen Freudensucher. Und wenn du mitsuchen willst, zieh dir mal das Freudenkleid an, ein Sari, und mach mit. Nicht. Und das ist nämlich wichtig. Die Materialisten wollen einen immer so in so eine Ecke drücken, die eigentlich nur in der, im Konzept, in ihrem Konzept besteht, die gar nicht realistisch ist. Dass nämlich ein Mensch, der sich dem spirituellen Leben zuwendet, einfach neurotisch ist, nicht? Und ein bisschen krank im Kopf. Das wollen die immer so darstellen. Aber dabei ist es genau andersherum. Und selbst wenn sie noch so viele Mönchswitze und Nonnenwitze machen, die es sicherlich auch gibt und die vielleicht sogar zutreffen müssen, also können, weil die noch keinen höheren Geschmack erfahren haben, sie können doch nicht diese ein Devotee schlagen mit ihren Argumenten, denn der Devotee lebt glücklich ohne so viele Dinge. Das kann man wirklich sehen. Man braucht nur das Ferienlager zu besuchen. Ein richtiger Devotee, der einen Kontakt zu Krishna herstellt, hat so ein Gusto Superiore, dass er überhaupt nicht zum materiellen Leben zurückgeht. Aber dafür muss man arbeiten. Gut. An dieser Stelle möchten wir enden. Hare Krishna.